RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat im Streit über ihre Sonderzölle einen Etappensieg errungen. Das Berufungsgericht für den Bundesbezirk Washington erlaubte US-Präsident Trump, die Zölle vorerst doch zu erheben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Mit der Entscheidung gab das Berufungsgericht einem Antrag der US-Regierung statt, ein Urteil aus früherer Instanz außer Kraft zu setzen. Zumindest so lange, bis das Berufungsgericht den Streitfall genauer untersucht hat. Die Regierung von Präsident Trump hat jetzt bis zum 9. Juni Zeit, eine Stellungnahme abzugeben und ihre Sicht darzulegen. Zuvor hatte ein New Yorker Gericht die weitreichenden Zölle gegen fast alle Staaten der Welt für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, die Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 sei unzulässig. Für den Außenhandel sei vielmehr der Kongress zuständig.
Nach dem Gletscherabsturz in der Schweiz ist die Region rund um das Dorf Blatten weiter gefährdet. Die Behörden im Kanton Wallis befürchten, dass vom Berg noch mehr Geröll abstürzen könnte. Sorgen macht demnach auch angestautes Wasser. Mehr Informationen zur aktuellen Lage hat unsere Korrespondentin Katrin Hondel.
Apokalyptisch sieht es da aus. Das Dorf Blatten ist komplett aus der Landschaft verschwunden. Riesensorgen macht außerdem ein See, der da entstanden ist und immer größer wird, weil diese gigantischen Geröllmassen, die haben auch eine Art Staudamm in dem Fluss gebildet, der durchs Lötschental fließt, beziehungsweise eben gerade nicht fließt. Da ist jetzt also ein Stausee, da steigt der Pegelstand immer weiter an. Und dieser See, so hat es am Abend Christian Studer gesagt, von der Naturgefahrenbehörde im Wallis, der könnte schon am frühen Morgen überlaufen.
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. Zu größeren Schäden oder zu Verletzten kam es dabei nach jetzigem Stand nicht. Die Houthi-Miliz im Jemen reklamierte den Angriff für sich. In mehreren Gegenden Israels heulten die Alarmsirenen. Am internationalen Flughafen verzögerten sich einige Starts und Landungen. Die russische Armee rückt im Osten der Ukraine weiter vor. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, eroberten russische Truppen drei weitere Ortschaften, zwei davon in der Region Donetsk, eine in der Region Charkiw. Im Bemühen um eine Waffenruhe könnte es am Montag neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Die jeweiligen Forderungen liegen aber nach wie vor weit auseinander. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Meist trocken, Richtung Osten Regen bei 15 bis 7 Grad. Tagsüber im Norden Wolken und etwas Regen, sonst heiter und trocken, bei 17 Grad in Nordfriesland und bis 30 Grad in der Rhein-Neckar-Region. Am Samstag heiter bis wolkig, in der Mitte Schauer 18 bis 31 Grad und am Sonntag unbeständig mit Schauern 18 bis 28 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Noch einmal die Falschfahrermeldung von der B47 Wattenheim-Worms. Zwischen Kreuz Worms und Worms, da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B47 Wattenheim-Worms. Zwischen Kreuz Worms und Worms, da ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Die A4 Chemnitz Richtung Dresden ist zwischen Hainichen und Berbersdorf nach einem Unfall gesperrt. A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 4 Kilometer Stau. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen Ost und Essen Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und die A448 Bochum West Richtung Dortmund Witten ist zwischen Bochum Wiemelhausen und Bochum Altenbochum wegen einer Beseitigung einer Ölspur gesperrt. Eine Umleitung ist hier eingerichtet. Gute Fahrt wünsche ich Ihnen.
Die ARD Infonacht.
Wie immer aus dem Studio von NDR Info in Hamburg und heute mit Hendrik Lückhoff. Hallo. Und wir beleuchten auch in dieser Nacht die wichtigsten Themen des Tages, liefern Hintergründe und Analysen und schauen auf das, was wichtig wird. Und zu Beginn dieser Stunde geht's um die wichtigste Auszeichnung für die Verdienste um die europäische Einigung, den Internationalen Karlspreis, verliehen in Aachen. Ausgezeichnet wurde damit gestern Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Die Festreden im Krönungssaal des Aachener Rathauses hielten der spanische König Felipe und Bundeskanzler Friedrich Merz. Und von der Leyen selbst hatte bei der Preisverleihung wichtige Botschaften für die Zukunft Europas. Thomas Wenkert berichtet aus Aachen.
Europa ist mein Leben. Das war der erste Satz von Ursula von der Leyen bei der Verleihung. Und dann betonte sie vor allem die gemeinsamen europäischen Werte. Als Europäerinnen und Europäer seien alle Generationen nicht nur durch gemeinsame Träume, sondern auch durch gemeinsame Albträume verbunden. Europa müsse jetzt noch unabhängiger werden, forderte die Präsidentin der EU-Kommission. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen.
Was wir einst als internationale Ordnung für selbstverständlich hielten, hat sich innerhalb kürzester Zeit in internationale Unordnung verwandelt. Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen, von autoritären Mächten, die bereit sind, unsere Differenzen und Abhängigkeiten schonungslos auszunutzen.
Dafür gäbe es kein eindrücklicheres Beispiel als Putins brutalen und skrupellosen Krieg gegen die Ukraine, und deshalb müsse die EU auch mehr Geld für die Verteidigung bereitstellen. Gegen diese Aufrüstungspläne gab es am Rande der Verleihung auch Proteste. Unterstützt wurde die neue Karlspreisträgerin von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er versprach in Aachen, dass Deutschland mit aller Entschlossenheit bereitstehe. Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen, militärisch, aber auch politisch und wirtschaftlich.
Wir werden das Friedensprojekt Europa, das nach innen so erfolgreich war, weiterentwickeln müssen. Zu einem Friedensprojekt auch nach außen. Und dazu gehört unsere historische Aufgabe, Europa so stark zu machen, dass es den Frieden auf unserem Kontinent wiederherstellen und die Freiheit auf Dauer sichern kann.
Merz betonte, dass Deutschland beim kommenden NATO-Gipfel im Juni zu weitreichenden Beschlüssen bereit sei. Von der Leyen rief in ihrer Rede auch zu einer Stärkung der europäischen Wirtschaft auf. Die EU verfüge über eine soziale Marktwirtschaft, die die Grundlage bilde für Wohlstand und Lebensqualität. Europa verfüge über ein anerkanntes Bildungssystem und Hochschulen. Das müsse noch stärker gefördert werden.
Die zweite Priorität lautet, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum der Erneuerung Europas zu rücken. Europa hat alles, um eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft von morgen zu übernehmen. Ein Binnenmarkt, der Chancen für Erfolg und Wachstum eröffnet.
In seiner Festrede wünschte der spanische König Felipe von der Leyen, dass der Karlspreis den europäischen Geist stärke und dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch stärker zusammenarbeiten. Der diesjährige Karlspreis ist zum ersten Mal mit 1 Million Euro dotiert. Preisträgerin Ursula von der Leyen möchte das Geld unter anderem an 2 Projekte weitergeben. An eine Organisation, die Kinder aus der Ukraine sucht, die entführt und nach Russland verschleppt worden sind, und an eine Initiative, die traumatisierten Kindern in der Ukraine hilft.
Das Karlspreis-Direktorium begründete die Auszeichnung übrigens damit, dass Ursula von der Leyen die Europäische Union visionär, mutig und handlungsstark mit Entschlossenheit und Weitsicht durch eine Zeit tiefgreifender Transformationen leite. So also die Begründung. Aber die Politik der EU-Kommissionspräsidentin, mittlerweile ja in ihrer 2. Amtszeit, gefällt nicht allen. Erst zu grün, jetzt zu wirtschaftsfreundlich, so der Tenor der Kritik. Unsere Korrespondentin Sabrina Fritz schildert, wie von der Leyens Rolle für Europa in Brüssel wahrgenommen wird.
Die EU ist ihr in die Wiege gelegt worden. Ursula von der Leyen ist in Brüssel geboren. Doch es sollten viele Jahre als Medizinerin, Ministerin und Mutter vergehen, bis sie mit 61 Jahren erstmals zur EU-Kommissionspräsidentin, also einer Art Regierungschefin Europas, gewählt wurde. Damals, 2019, versprach sie:
The trust you placed in me.
Das Vertrauen, das Sie in mich setzen, ist das Vertrauen, das Sie in Europa setzen. In ein vereintes und starkes Europa, das bereit ist, für die Zukunft zu kämpfen.
Your confidence in a Europe that is ready to fight for the future.
Bei diesem Kampf ging es dann buchstäblich um Leben und Tod. Erst die Corona-Pandemie und dann seit über 3 Jahren wieder Krieg in Europa. Sie hat bereits kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erkannt, wie dieser Krieg Europa verändern wird.
Our continent is being rocked by a tectonic shift not seen since the fall of the Berlin Wall.
Der Kontinent erlebt eine Erschütterung, vergleichbar mit dem Fall der Mauer, sagte sie. Ursula von der Leyen war von Anfang an wahrscheinlich die größte Unterstützerin des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Knapp 10-mal reiste sie persönlich in die Ukraine, setzt Sanktionen gegen Russland durch, führt Beitrittsgespräche, überweist Milliarden, damit der Alltag im Land funktioniert. Der Krieg hat die 27 Mitgliedstaaten stärker zusammengeschweißt, auch wenn mit Ungarn ein Putin-Freund mit am Tisch sitzt. Die Stimmen, die aus der EU austreten wollen, sind jedenfalls kaum mehr hörbar. Alleine, so die Erkenntnis in den Hauptstädten, wird kein Land die aktuellen Bedrohungen bewältigen können. Krisenmanagement, das ist eine Stärke von Ursula von der Leyen, so ihr Parteifreund Manfred Weber.
Und in diesen Krisenzeiten ist es Ursula von der Leyen gelungen, Europa zusammenzuhalten. Ein großer Erfolg. Neben dem Zusammenhalt Europas zeigt Ursula von der Leyen auch Führung. Im ersten Mandat hat sie den Green Deal angestoßen.
Der Green Deal, das große Projekt ihrer ersten Amtszeit, vergleichbar mit der Mondlandung, wie sie selbst sagte.
But this is Europe's man on the moon moment.
Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Die Wirtschaft soll umgebaut werden, mehr erneuerbare Energien, umweltfreundliche Lieferketten, weniger Pestizide in der Landwirtschaft. Und der vielleicht größte Aufreger in Deutschland, keine neuen Benziner mehr ab 2035. Für die Liberalen war das zu viel der Zumutungen. Die FDP unter Führung der EU-Abgeordneten Strack-Zimmermann hat von der Leyen beim zweiten Mal nicht gewählt.
Wir haben als Freie Demokraten Frau von der Leyen deswegen nicht mitgewählt, weil wir schlichtweg mit ihrer Arbeit in den ersten 5 Jahren als Kommissionspräsidentin unzufrieden gewesen sind. Sie hat mehr Bürokratie zu verantworten. Sie hat sich nur um den Green Deal gekümmert und offensichtlich gar nicht mitbekommen, dass dieser Green Deal für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Gift sind.
Inzwischen haben von der Leyen und ihre neue EU-Kommission das Lenkrad buchstäblich herumgerissen. Vorschriften werden wieder eingesammelt, wie Kamellen an Karneval. Den Grünen gefällt das zwar nicht, aber sie sind seit der letzten Wahl geschwächt. Und mit Donald Trump ist nun eine neue Krise aufgetaucht, um die sich Ursula von der Leyen kümmern muss. Aufgewachsen ist sie mit 5 Brüdern, Verteidigungsministerin Viktor Orban. Den Umgang mit großen Egos ist sie inzwischen gewohnt. Ein Machtmensch, sagt die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann.
Frau von der Leyen ist eine starke Persönlichkeit. Sie will natürlich Geschichte schreiben. Sie will der EU auch ihren Stempel aufdrücken. Und das gelingt ihr auch, im Positiven wie im Negativen. Sie ist fleißig, sie ist wahnsinnig engagiert. Und mit ihr zusammenzuarbeiten ist mit Sicherheit nicht einfach.
4 Jahre bleiben Ursula von der Leyen noch, die EU sicher, erfolgreich und klimafreundlich zu machen. Alleine wird sie das nicht schaffen. Dazu muss sie vor allem die Menschen mitnehmen, die in dieser Gemeinschaft leben.
Sabrina Fritz berichtete aus Brüssel. Kurz der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht mit der Entwarnung für die B47 Wattenheim-Worms. Dort ist jetzt kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Kreuz, Worms und Worms. Und so haben sie dort wieder freie Fahrt. 0:13 Uhr gleich.
Die ARD-Infonacht.
Ein ganzes Dorf einfach weg. Verschwunden unter riesigen Geröllmassen. Wo früher Straßen und Häuser waren, jetzt nur noch eine einzige graue Masse aus Stein, Wasser und Schlamm. Das ist das Bild im Lötschental in der Schweiz, nach dem Bergsturz dort. Die Schweizer Behörden hatten sich auf das Naturereignis zwar vorbereitet und das Dorf Blatten rechtzeitig evakuiert, und dennoch war der Abgang des riesigen Bergteils ein Schock. Und jetzt drohen neue Gefahren. Gerölllawinen und weitere Felsabbrüche sind möglich. Dazu kommt, es staut sich Wasser hinter der riesigen entstandenen Geröllhalde. Das Flussbett des Flusses Lonza ist blockiert. Deshalb bildet sich dort ein See, dessen Pegelstand zeitweise um 3 Meter in der Stunde angestiegen ist. Katrin Hondel berichtet.
Das Bergdorf Blatten ist verschwunden. Nur ganz vereinzelt sind auf Drohnenbildern noch ein paar Dächer zu erkennen inmitten einer von Geröll, Schlamm und Wasser verwüsteten Landschaft. Wie angespannt und unsicher die Lage im Schweizer Lötschental ist, das ist bei fast jedem Wort zu spüren, als die Verantwortlichen von Behörden und Gemeinden am Donnerstagabend die Medien informieren.
Die abgestürzte Masse aus Eis und Geröll ist quasi unberechenbar. Wir sind weitgehend zur Observation verbannt, machtlos, pure Ohnmacht,
sagt Valentin Werlen, der Bürgermeister von Verden, dem Nachbarort. Der Bürgermeister von Blatten ließ sich entschuldigen. Er muss sich um die rund 300 Frauen, Männer und Kinder seiner Gemeinde kümmern. Menschen, die auf einen Schlag alles verloren haben.
Das Zuhause zu verlieren, ist mehr als ein materieller Verlust, mehr als zermürbte Mauern und zerschmetterte Dächer. Das Ereignis ist erst bewältigt, wenn aufgeräumt ist.
Doch an Aufräumen ist noch nicht zu denken. Einsätze im Katastrophengebiet sind aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich, sagt Christian Studer von der Waliser Naturgefahrenbehörde. Bei Erkundungsflügen am Tag nach dem großen Berg- und Gletschersturz habe sich gezeigt,
dass weiterhin vom Gebiet Kleines Nesthorn-Birchgletscher Material herunterstürzen kann. Dort reden wir von mehreren hunderttausend Kubikmetern, dass vom Gegenhang Blockschläge, Rutschungen, Hangmuren abgehen können, also auch dort ist eine Instabilität vorhanden. Weiter haben wir den Schuttkegel mit diesem Gemisch aus Eis, Geröll und dort stehen wir vor der Herausforderung, wie stabil ist diese Masse, also dort können sich Hohlräume bilden, die sich mit Wasser füllen.
Und vom Wasser droht auch eine neue Gefahr, die Geröllmassen, die das Gelände auf einer Länge von 2 Kilometern und dutzende Meter hoch in eine Mondlandschaft verwandelt haben.
Achtung, der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht mit einem Falschfahrer auf der A671 Wiesbaden-Mainz zwischen Wiesbaden-Amöneburg und Hochheim-Süd. Da kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A671 Wiesbaden-Mainz zwischen Wiesbaden-Amöneburg und Hochheim-Süd. Da ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Es könnte sich das Wasser des Sees in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Das Worst-Case-Szenario sei jedoch wenig wahrscheinlich, sagt Stefan Ganser, Staatsrat des Kantons Wallis. Dass der See plötzlich und brutal diese enorme Masse an Geröll durchbricht, ist wenig wahrscheinlich, sagt er. Aber seit Mittwoch möge man das nicht mehr so gern sagen. Man wisse ja jetzt, dass aus wenig wahrscheinlich schnell wahrscheinlich werden kann. Wahrscheinlicher jedenfalls sei es, dass der See sich nicht in einer zerstörerischen Flutwelle, sondern schrittweise entleeren wird, sagen die Experten. Die Hoffnung ist, dass nun bald mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten begonnen werden kann. Wegen der gefährlichen Lage mussten die Einsatzkräfte auch die Suche nach einem weiterhin vermissten Mann vorübergehend unterbrechen. Die Schweizer Armee sei mit Katastrophenhilfeeinheiten für den Einsatz parat, sagte ein Militärsprecher am Abend. Die Frage ist nur, wann es losgehen kann.
Die Schweizer Armee ist bereit, rasch und wirkungsvoll zu helfen, sobald es die Lage zulässt.
Katrin Hondl über die aktuelle Lage im Schweizer Lötschental nach dem Gletschersturz dort. 0:17 Uhr. Stellen Sie sich vor, Sie freuen sich auf Ihren Urlaub, können es kaum erwarten, endlich in die Sonne zu fliegen, haben schon alles geplant und dann der Flug verspätet oder sogar gestrichen. Das kann ganz schön Nerven kosten. Aber immerhin gibt es ja die Fluggastrechteverordnung der EU, die ist seit über 20 Jahren in Kraft und besagt, wenn ein Flug ausfällt oder mehr als 3 Stunden verspätet am Zielort ankommt, dann haben die Reisenden Anspruch auf eine Entschädigung, sofern die Airlines selbst für die Verspätung verantwortlich sind. Und je nach Entfernung können sie dann 250 bis 600 Euro bekommen. Nur wie lange noch? Die EU-Staaten beraten gerade nämlich über eine mögliche Reform dieser Fluggastrechte. Was ist da im Gespräch und was würde das für Sie als Reisende bedeuten? Meine Kollegin Daniela Schmidt hat darüber mit André Duderstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband gesprochen und ihn gefragt, welche Veränderungen werden denn da diskutiert?
Also die Veränderungen, die werden im Wesentlichen von 3 Playern eingespielt. Einmal ist das die Europäische Kommission. Die hat einen Vorschlag gebracht schon 2013 und da würde es dann so sein, dass nicht ab 3, sondern erst ab 5, 9 oder 12 Stunden ein Anspruch besteht. Dann gibt es das Parlament, die haben sich 2014 positioniert. Die sagen halt nach 3, 5 oder 7 in Abhängigkeit von der Entfernung sollen die Reisenden einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung, also auf eine Entschädigung haben. Und dann haben wir jetzt sozusagen noch den Rat. Und der letzte mir bekannte Vorstoß unter der polnischen Ratspräsidentschaft ist jetzt, dass ab 5 bzw. 9 Stunden ein Anspruch bestehen soll. Und dazu muss man aber wissen, dass die meisten Verspätungen über 3 Stunden sind und nicht diese 5 Stunden unbedingt knacken. Das heißt also, wenn das so kommt, dass die Einstiegsschwelle bei 5 Stunden erst anfangen würde, dann würden halt zwischen 73% und 85% der Reisenden in Zukunft keinen Anspruch mehr in der von Ihnen beschriebenen Situation haben. Sprich, die würden auf dem Flughafen stundenlang rumsitzen und hätten einfach Pech gehabt.
Das klingt jetzt aufs erste Ohr, als würden vor allem einfach die Airlines jede Menge Geld sparen durch diese Reform. Aber es muss doch noch mehr Argumente geben seitens der Befürworter.
Da kommen dann immer die Argumente, das sind extrem hohe Belastungen für die Airlines. Die Reisenden wollen ja am Ende auch ankommen und das ist ja wichtig und nicht, wann die ankommen, so nach dem Motto. Großzügige Schwellenwerte würden zum Beispiel auch die Vertragserfüllung ermöglichen für die Airline. Und dazu kann man eigentlich nur sagen, absurd. Es besteht ja ein Vertrag zwischen den Reisenden und den Airlines. Und niemand ist ja gezwungen, die Airlines schon gar nicht, diesen Vertrag zu verletzen. Die haben Personal eingespart, die haben Wartung, Flugzeuge nicht im Optimum. Also sprich zum Beispiel Ersatzteile, gibt's kein Service-Netzwerk oder so. Und wenn dann halt Probleme auftreten, dann sind die in der Regel hausgemacht. Und wenn die Airlines sich sozusagen mittel- und langfristig finanziell entlasten wollen, dann müssen die sich einfach vorher besser aufstellen. Weil wenn sie die Verträge einhalten, dann müssen sie auch nicht zahlen. Und das Argument, Reisende wollen ankommen, das stimmt natürlich so pauschal. Aber man muss das ein bisschen konkreter sehen. Die wollen nämlich nicht irgendwann ankommen, weil die haben nämlich Termine oder Urlaubspläne. Und was da die Airbranche so macht, ist, dass sie sehr, sehr großzügig mit der Zeit von den Reisenden umgehen. Und das ist natürlich ein Skandal. Und das können wir auch so als Verbraucherzentrale nicht akzeptieren.
Nun könnte man aber ja dagegen argumentieren, wenn die Airlines sich besser aufstellen, um eben Verspätungen gar nicht erst in dem Maße geschehen zu lassen, dann werden am Ende auch die Tickets für die Reisenden teurer.
Ja, Ticketspreise kann das natürlich beeinflussen, aber man darf ja nicht vergessen, dass die finanziellen Belastungen, die jetzt dann in den Raum gestellt werden, wenn man die sozusagen in Kooperationen steckt mit anderen Airlines, dass zum Beispiel Ersatzteile schnell ausgetauscht werden können, dass Airlines sich gegenseitig unter die Schulter greifen und sich aushelfen, wenn da mal ein Fall passiert, dass da halt ein Flugzeug ausfällt. Also man kann ja die Mittel, die dann nicht mehr sozusagen anschließend als Strafe bezahlen müssen, diese Mittel könnte man ja auch konstruktiv verwenden, um an dem Netz zu arbeiten.
Sagt André Duderstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband über mögliche Änderungen bei Fluggastrechten im Gespräch mit meiner Kollegin Daniela Schmidt. Wenn man hört, ein Konzern meldet Insolvenz an, dann denken die meisten wohl, okay, das war's mit dem Unternehmen. Aber eine Pleite muss natürlich nicht das Ende sein. Das zeigt unter anderem auch das Beispiel der Firma Feiermeier in Nürnberg. Sie produziert Artikel für Feste jeder Art. Im Februar 2024, also im vergangenen Jahr, musste das Unternehmen Insolvenz anmelden, aber Feiermeier konnte gerettet werden und bekam eine zweite Chance. Seit einem Jahr führt nun eine neue Inhaberin die Geschäfte und stellt sich den Herausforderungen, die die Insolvenz mit sich gebracht hat. Isabella Kroth berichtet.
Die Zentrale von Feiermeier in Nürnberg. Heute kehren der Insolvenzverwalter Daniel Barth und sein Kollege Maximilian Banko zurück zu einem Unternehmen, das sie erfolgreich gerettet haben.
Mit großer Freude. Wir haben es geschafft, dass wir den Großteil der Firma Feiermeier erhalten konnten. Es ist ein großer Erfolg für uns.
Rückblick. Vor gut einem Jahr war Feiermeier insolvent. Die Folgen des Ukraine-Kriegs, unter anderem die hohen Heliumpreise, hatten das Unternehmen zahlungsunfähig gemacht. Daniel Barth war damals als vorläufiger Insolvenzverwalter geholt worden, um das Unternehmen aus der Krise zu begleiten. Das bedeutete vor allem, einen zahlungskräftigen Käufer oder Käuferin zu finden. In Daria May fand er sie. Sie kaufte sich ein, weil sie damals schon einen Onlinehandel für Partyzubehör leitete.
Grundsätzlich war es eine persönliche Entscheidung, glaube ich, vom Gefühl her. Einfach zu wissen, da geht eine Firma wieder den Bach runter, die ganzen Mitarbeiter sitzen auf der Straße. Und wir haben halt schon den Onlinehandel seit fast 20 Jahren gehabt. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das eine gute Synergie, online und offline zusammenzuführen und auch den stationären Handel mit dazu zu nehmen.
Daria May hat einen Teil von Feiermeier gekauft. 3 Filialen in München und Würzburg sowie das Hauptgeschäft in Nürnberg.
Wollen wir einmal nach vorne gehen? Der Laden ist, glaube ich, das Interessantere.
Definitiv. Wir kommen mit. Danke.
Die neue Inhaberin hat das Sortiment übernommen und erweitert. Von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte Daria May 40 übernehmen. Eine von ihnen ist die Verkäuferin Petra Petermann. Sie arbeitet nun schon seit fast 10 Jahren für Feiermeier und ist froh, dass es für sie gut ausgegangen ist.
Zum einen hängt natürlich für mich persönlich ein Arbeitsplatz dran. Es hängt das ganze Leben, ganze Familie und alles dran. Ansonsten ist es wirklich so, dass es mich wirklich sehr freut, den Menschen was zu zeigen, wenn sie rausgehen mit einem Lächeln. Man ist selber wieder, man weiß, man hat was Schönes gemacht.
Um Arbeitsplätze wie ihren zu retten, war es für Daniel Barth auch nötig, das Unternehmen zu verkleinern. Bei Feiermeier hat der Sanierungsprozess gut funktioniert. Auch wenn es immer eine Herausforderung ist, ein einst insolventes Unternehmen zu übernehmen.
Man muss ja sehen, dass man mit den Lieferanten den Kontakt wieder herbestellt, die Mitarbeiter motivieren. Ich meine, die kommen aus einer Insolvenz, die haben Angst, die haben Sorgen.
Für Daniel Barth und Maximilian Banko ist das Projekt erst einmal abgeschlossen. Doch in der aktuellen Wirtschaftslage wird es für Insolvenzverwalter kaum einfacher, Käuferinnen und Käufer für insolvente Unternehmen zu finden.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Mats Nicholson. Alexander Zverev versucht mal wieder, das erste Grand-Slam-Turnier seiner Karriere zu gewinnen. Bisher läuft es gut in Paris für Deutschlands besten Tennisprofi. Zverev besiegte bei den French Open den Niederländer De Jong in 4 Sätzen und steht in der 3. Runde.
Müde bin ich jetzt nicht, sag ich mal so. Also es war jetzt was 2,5 Stunden oder an die 3 Stunden. Das ist völlig okay. Das war ein guter Test. Ich fand auch, dass er eigentlich gutes Tennis gezeigt hat. Aber generell klar, ich muss in den nächsten Matches weiterhin gutes Tennis zeigen und die Gegner werden natürlich nicht einfacher.
Zverevs nächster Gegner ist der Italiener Flavio Cobolli, der in der vergangenen Woche das Turnier am Roten Baum in Hamburg gewinnen konnte. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Novak Djokovic haben ebenfalls den Sprung in Runde 3 der French Open geschafft. Noch nie konnten die Füchse Berlin die deutsche Handballmeisterschaft gewinnen. In diesem Jahr könnte die Ausgangslage nicht besser sein. Die Berliner haben die Tabellenführung nicht nur verteidigt. Sie haben 3 Spiele vor Saisonende ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 37:29 Sieg im Topspiel gegen Melsungen. Beide Teams waren vor dem Spiel punktgleich. Jetzt ist Melsungen so gut wie raus aus dem Meisterrennen. Berlin kann mit 3 Siegen aus eigener Kraft den ersten Titel der Vereinsgeschichte klarmachen. Verfolger Magdeburg liegt einen Punkt zurück. Seit Tagen ist im Grunde klar, wer neuer Trainer von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga wird. Nun ist die Meldung vom Verein offiziell verkündet worden. Horst Steffen übernimmt den Job. Heiko Neugebauer berichtet aus Bremen.
Zuletzt war Steffen knapp 7 Jahre lang bei der SV Elversberg tätig und führte den Verein von der Regionalliga Südwest beinahe bis in die Bundesliga. Am Montag scheiterten die Elversberger im Relegationsrückspiel erst in letzter Minute an Heidenheim. Der 56-Jährige hat als aktiver Fußballer über 200 Bundesligaspiele für Oeding, Mönchengladbach und Duisburg absolviert. Als Trainer arbeitet er seit 2003. Besondere Verdienste hat er sich dabei vor allem in Elversberg erworben. Er gilt als ruhiger, sachlicher Coach, dem besondere Fähigkeiten in der Entwicklung junger Spieler nachgesagt werden. Eine Eigenschaft, auf die man bei Werder besonderen Wert bei der Auswahl gelegt hat.
Auch Bayern München hat einen Transfer verkündet, den von Jonathan Tah. Der Nationalspieler wechselt, wie erwartet, ablösefrei von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Silber im Team, Gold im Mixed-Team. Die Heim-Europameisterschaft in Leipzig lief für den Deutschen Turnerbund ziemlich gut an. In den Mehrkampfwettbewerben gab es aber keine Medaillen. Florian Winkler über den Turntag in Leipzig.
Ein guter Top-10-Platz war die Zielsetzung. Die konnte Nils Dunkel mit einem tollen 5. Rang erfüllen. Der Hallenser turnte an allen 6 Geräten richtig stark und war nur gute 2 Zehntel entfernt von Bronze. Teamkollege Timo Eder war nicht ganz so stabil in diesem Mehrkampffinale wie noch zuvor in der Qualifikation. Am Ende Platz 13 für den Ludwigsburger, der bereits im Mixed-Team am Mittwoch den Titel gewann. Beide Turner starten nochmal am Samstag im Finale. Am Barren Best Allrounder Europas wurde der Türke Adem Asil vor dem Franzosen Leo Saladino und Christopher Mazarosch aus Ungarn. Der 4. Wettkampftag begann jedoch mit einem Schock aus deutscher Sicht. Helen Kevrich verletzte sich im Mehrkampf der Frauen schwer am Knie. Für die Stuttgarterin ist die EM damit beendet.
3 der 4 Halbfinalteilnehmer im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft standen fest. Nun hat Würzburg sich den letzten Platz gesichert. Die Würzburger gewannen in der Verlängerung des Entscheidungsspiels 97:88 in Braunschweig. Am Sonntag schon beginnt die Halbfinalserie gegen Ulm für die Würzburger um Hannes Steinbach.
Schwer da schon dran zu denken, aber ich glaube, es wird eine unglaublich harte Serie. Wir haben jetzt eine Woche Rest gehabt. Wir müssen jetzt versuchen, uns schnellmöglichst zu recovern und dann einfach das Spiel so gut wie möglich zu spielen.
Würzburg gegen Ulm und Bayern München gegen Heidelberg. So lauten die Halbfinalduelle um die deutsche Basketballmeisterschaft.
Mats Nicholson mit dem Sport.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.29 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung darf ihre weitreichenden Sonderzölle vorerst doch in Kraft lassen. Das zuständige Berufungsgericht hat entschieden, das Urteil aus der vorhergehenden Instanz auszusetzen, und zwar bis zu einer genaueren Prüfung des Falls. Aus Washington, Nina Barth.
Eine endgültige Entscheidung ist es noch nicht. Das Berufungsgericht hat weitere Stellungnahmen angefordert. Es hat damit aber das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein.
Nach dem Gletscherabbruch im Bergdorf Platten in der Schweiz droht weitere Gefahr. Experten befürchten, dass das angestaute Wasser überlaufen und zu Überschwemmungen führen könnte. Aus der Nachrichtenredaktion Johanna Honsberg.
Da, wo vorher das Dorf Platten lag, ist durch den gestrigen Gletscherabsturz nur noch eine riesige Geröllhalde. Dadurch kann der Fluss nicht mehr abfließen. Es hat sich ein See gebildet, dessen Wasserspiegel zeitweise rasant angestiegen ist. Die Behörden im Lötschental befürchten, dass die Wassermassen übertreten und mit viel Druck das Tal fluten. Sie können nach eigenen Angaben nur abwarten und versuchen, die Entwicklungen möglichst genau vorherzusagen. Die Menschen in den betroffenen Dörfern wurden in Sicherheit gebracht. Das Dorf Platten ist nach gestern nahezu komplett unter einer bis zu 200 Meter dicken Schutzschicht begraben. Die 300 Einwohner haben fast alles verloren.
Kulturstaatsminister Weimar hat die Debatte über eine Digitalsteuer für Internetplattformen angeheizt. Im Magazin Stern kündigte Weimar eine entsprechende Gesetzesvorlage der schwarz-roten Regierung an. Eine Digitalsteuer könnte große Internetkonzerne wie die Google-Mutter Alphabet oder den Facebook-Konzern Meta treffen. Konkret schlägt Weimar eine Abgabe von 10% vor. Die Besteuerung der Digitalkonzerne findet sich als ein Ziel im Koalitionsvertrag. Kritiker befürchten höhere Kosten für Nutzer. Die britischen Behörden haben Anklage gegen den Fahrer erhoben, der mit seinem Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gerast ist. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, muss sich der 53-Jährige unter anderem wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung verantworten. Der Mann soll morgen vor Gericht erscheinen. Bei dem Vorfall waren 79 Menschen verletzt worden. Noch ist offiziell unklar, warum das Fahrzeug bei der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge fuhr. Die Ermittler haben lediglich mitgeteilt, dass sie nicht von einem Terroranschlag ausgehen. Das Wetter in Deutschland. Meist trocken, Richtung Osten noch Regen bei 15 bis 7 Grad. Tagsüber im Norden Wolken und etwas Regen, sonst heiter und trocken. Höchstwerte 17 Grad in Nordfriesland und bis 30 Grad in der Rhein-Neckar-Region. Am Samstag heiter bis wolkig, in der Mitte vermehrt Schauer oder Gewitter bei 18 bis 31 Grad. Am Sonntag unbeständig bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen Ost und Essen Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Und die A671 Wiesbaden Richtung Mainz ist zwischen Hochheim Nord und Hochheim Süd nach einem Unfall gesperrt. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Hendrik Lückhoff. Hallo. Wir sehen es meist nicht, aber es ist inzwischen fast überall. Im Wasser, in Böden, in der Luft. Mikroplastik. Welche Gefahr geht davon aus? Sind vielleicht biologisch abbaubare Kunststoffe die Lösung? Und Ewigkeitschemikalie TFA im Trinkwasser. Wie groß ist die Gefahr für unsere Gesundheit? Das sind zwei der Themen, diesmal im Umweltmagazin Global mit meiner SWR-Kollegin Susanne Henn.
Unser Trinkwasser ist zunehmend mit einer Chemikalie belastet, die als Ewigkeitschemikalie gilt, TFA. Ein Abbauprodukt etwa von Pflanzenschutzmitteln oder auch Kältemitteln. Das, so schlugen verschiedene Wasserwerke Alarm, sei immer häufiger auch im Trinkwasser zu finden. Die Belastung ist zwar noch deutlich unterhalb der Grenzwerte, hat sich aber in wenigen Jahren verachtfacht. Lange galt TFA, das sich nicht abbaut, als ungefährlich und wurde deshalb nicht überwacht. Doch diese Einschätzung hat sich geändert. Damit nicht irgendwann die Trinkwasserversorgung gefährdet sein müsste, so forderten mehrere Wasserversorger, TFA in vielen Bereichen verboten werden. Das meint auch der Leiter der Stadtwerke Karlsruhe, Professor Matthias Meyer.
Derzeit gibt es kein Verfahren, durch das TFA in irgendeiner Art und Weise sinnvoll aus dem Trinkwasser entfernt werden könnte. Das bringt uns genau zu dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen darauf hinwirken, dass der Eintrag von TFA vermindert wird, weil alle Berechnungen, die weisen darauf hin, dass diese TFA-Abbauprodukte, die aus Pflanzenschutzmitteln, Kältemitteln, Schäumen und so weiter stammen können, in den nächsten Jahren zunehmen. Und wenn sich diese Stoffe nicht abbauen, dann haben wir die für die nächsten Generationen in der aquatischen Umwelt. Und deshalb plädieren wir hier, die Stoffe aus dem Verkehr zu nehmen, aus den Produkten, was ja durch was möglich ist.
Aber nicht nur Wasser ist mit TFA belastet, auch Wein. Zu dem Ergebnis kam vor einigen Wochen eine österreichische Umweltschutzorganisation, die 50 Weine im Labor hatte untersuchen lassen. Dominik Matuschek aus der SWR Umweltredaktion, müssen wir uns jetzt Sorgen machen, wenn wir abends ein Glas Wein trinken?
Nach Einschätzung der bei uns zuständigen Fachbehörde erstmal nicht. Das Bundesamt für Risikobewertung, kurz BFR, sagt nämlich, dass die im Wein gefundenen Mengen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen erwarten lassen. In einer Stellungnahme der Behörde heißt es, ein Mensch mit 60 Kilogramm Körpergewicht müsse jeden Tag 9 Liter des Weins mit der höchsten nachgewiesenen TFA-Menge trinken, um den derzeit gültigen gesundheitsbasierten Richtwert zu überschreiten. Allerdings, das BFR verweist darauf, dass die Chemikalie TFA als fortpflanzungsgefährdend gilt und dass der genannte Richtwert derzeit von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit überprüft wird. Und sollte dabei herauskommen, dass er herabgesetzt wird, dann würde das BFR auch die TFA-Funde im Wein neu bewerten.
Und dann könnte es ja plötzlich doch als gesundheitsgefährdend gelten. Aber wie ist denn diese Chemikalie überhaupt in den Wein hineingekommen?
Das lässt sich nicht so genau sagen. Klar ist nur, es ist nicht der erste Fund von TFA in Wein. Die Umweltschutzorganisation, die die aktuelle Untersuchung in Auftrag gegeben hat, sieht einen klaren Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln, die im Weinbau verwendet werden und die PFAS enthalten. Sie verweist da auch auf Aussagen des Umweltbundesamtes aus der Vergangenheit, dass ebenfalls Pflanzenschutzmittel als eine wichtige Eintragsquelle von TFA in die Umwelt ansieht. Das BFR sagt aber, ihm würden aktuell keine Erkenntnisse über den Eintragsweg vorliegen und es sagt auch, diese Untersuchung sei mit weniger als 50 untersuchten Weinen doch ziemlich klein ausgefallen. Genau darauf verweist auch der Deutsche Weinbauverband auf Anfrage. Es heißt, eine solche Untersuchung sei angesichts von 14 Milliarden Liter jährlicher Weinproduktion in der EU alles andere als repräsentativ und der Verband verweist auch darauf, dass auch Bioweine mit hohen TFA-Gehalten aufgefallen sind, obwohl bei deren Anbau PFAS-haltige Pflanzenschutzmittel nicht zum Einsatz kommen. Heißt im Umkehrschluss, hier hält man es für möglich, dass das TFA über andere Eintragswege in die Weinberge gekommen sein könnte. Möglich ist das zum Beispiel über den Niederschlag.
Was auch nicht unbedingt beruhigender wäre. Vielen Dank, Dominik Bartuschek. Und von den Ewigkeitschemikalien kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das uns auch schon länger Probleme macht: Mikroplastik. Auch diese Mini-Partikel bleiben Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte in der Umwelt. Nicht nur im Wasser, sondern auch in der Luft und in den Böden. Dorthin gelangen sie auf verschiedene Arten, zum Beispiel über Folientunnel, wie sie, so Margarete Holzreiter, beim Spargel- oder Erdbeeranbau auf den Feldern genutzt werden.
Die Folien haben riesige Vorteile. Ohne sie wäre die Spargelsaison deutlich kürzer und die Ernte aufwendiger. Aber sie geben auch Mikroplastikpartikel an den Boden ab. In China, dem größten Gemüseerzeuger der Welt, ist die Verschmutzung durch die weißen Folien schon seit Jahren so gut sichtbar, dass man sogar einen Begriff dafür hat. White Pollution, also weiße Verschmutzung. Es gibt aber noch viele weitere Wege, wie Kunststoffe in unsere Ackerböden gelangen. Häufig über unseren Kompost und falsch entsorgten Müll, aber auch über plastikumhüllte Samen und Düngemittel oder Bewässerungssysteme aus Kunststoff. Wie hoch die Kunststoffbelastung im Boden ist, hängt davon ab, ob und wie die Fläche von uns genutzt wird. So kann sich die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Boden verändern oder Erdschichten können Wasser schlechter halten. Letztendlich wird ein noch größerer Aufwand nötig sein, um unsere Nahrungsmittel anzubauen.
Und das Essen ist dann häufig auch mit Mikroplastik belastet. Eine Lösung wäre natürlich, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Plastik in die Umwelt gelangt. Aber häufig gibt es noch keine Alternative zu Einwegprodukten, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Aber es gibt vielversprechende Ansätze. Ein kleines Unternehmen in Filderstadt bei Stuttgart, Forward, produziert etwa Einweg-Kaffeekapseln oder auch Schraubdeckel für Cremetiegel. Die Hauptbestandteile sind Holzspäne aus Sägewerken.
Das dort für gewöhnlich als Abfall sozusagen anfällt, dann weiterverarbeitet wird, beispielsweise für Pellets, für Pelletheizungen. Wir nutzen das Material und geben dem Abfall sozusagen ein hochwertiges zweites neues Leben,
sagt Geschäftsführer Philipp Keil. Die Sägespäne werden mit Maisstärke und einem biologisch erzeugten Kunststoff aus Polymilchsäure gemischt und dann im Spritzgussverfahren produziert. Ganz ohne Kunststoff geht es also noch nicht, aber das Besondere daran, die Kapseln und Deckel sind kompostierbar. Allerdings nicht auf dem heimischen Komposthaufen, sondern nur industriell. Doch auch das ist bisher nur Theorie, denn da in der Biotonne laut Verordnung keine Verpackungsmaterialien entsorgt werden dürfen, müssen die Produkte bisher in den Restmüll und werden verbrannt. Aber das immerhin CO2-neutral. Und in Kompostieranlagen, davon ist Philipp Keil von Forward überzeugt, werden seine Produkte auch bald zugelassen.
Wir gehen davon aus, dass sich das in Zukunft allerdings öffnet, weil wir einfach als Gesellschaft auch feststellen, wir haben so viel Wertstoffe im Kreislauf, die wir besser nutzen müssen.
Und in der freien Natur würden die Forward-Produkte irgendwann in CO2 und Wasser zerfallen. Das würde zwar lange dauern, aber sicher ist auch, langlebiges Mikroplastik entsteht aus ihnen nicht. Sind diese biobasierten Kunststoffe also die Lösung oder zumindest ein Teil der Lösung? Oder wie lässt sich noch mehr Mikroplastik am sinnvollsten verhindern? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Christian Laforsch am Telefon gesprochen. Er ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs Mikroplastik an der Universität Bayreuth.
Global, das Gespräch.
Herr Laforsch, wir haben es ja gerade gehört, es gibt immer mehr Unternehmen, meistens noch kleine, die bieten Produkte an, die zwar auch einen Kunststoffanteil haben, aber einer, der auf biologischen Komponenten beruht, zum Beispiel Polymilchsäure. Ist das die Lösung oder ein Teil der Lösung für unser Mikroplastikproblem?
Es kann ein Teil der Lösung sein, allerdings ist die Problematik natürlich sehr vielschichtig. Das bedeutet, nur wenn wir biodegradierbare Kunststoffe haben sollten, heißt es noch lang nicht, dass wir das Mikroplastikproblem in den Griff bekommen. Denn Kunststoffabrieb findet natürlich in ganz vielen Bereichen statt, in der Landwirtschaft, aber auch bei uns zu Hause. Auch unsere Kleidung kann natürlich nicht komplett biodegradierbar sein. Und Studien zeigen auch, dass viele sogenannte biodegradierbare Kunststoffe unter Umweltbedingungen gar nicht degradierbar sind und ähnliche negative Effekte aufweisen als herkömmliches Plastik.
Degradierbar heißt, sie zerfallen nicht in ihre Einzelteile, also in CO2 und Wasser.
Degradierbar heißt, dass natürlich die Partikel erstmal in kleinere Partikel zerfallen und dann irgendwann von Mikroorganismen so verarbeitet werden, dass möglicherweise komplett CO2 und Wasser daraus wird. Aber natürlich hat man auch bei sehr vielen auch degradierbaren Kunststoffen noch Chemikalien mit dabei, die als Starterkatalysatoren oder als Additive wirken. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit diesen Additiven oder mit den Chemikalien beim Abbau? Und diese Chemikalien können eben auch zu schädigenden Auswirkungen führen. Das heißt, das ist nicht die Lösung, aber für manche Bereiche kann es eine Lösung sein.
Herr Laforsch, Sie beschäftigen sich ja hauptsächlich damit, wie man Mikroplastik wieder aus der Umwelt herauskriegt. Fangen wir mal mit dem Wasser an. Wie bekommen wir das Zeug aus unseren Flüssen und Seen?
Das ist eigentlich leider Gottes utopisch zu sagen, dass wir das wieder rausbekommen, was schon drin ist, weil die Partikel sind so klein, dass wir damit tatsächlich, wenn wir versuchen würden, diese Partikel aus der Umwelt wieder herauszubekommen, die Umwelt stärker zerstören würden, als wir der Umwelt etwas Gutes tun würden.
Das heißt, wir müssen mit Mikroplastik in Böden, in Wasser, überall leben.
Momentan ja. Das heißt, was schon drin ist, werden wir schwer wieder rausbekommen. Lösungen wären, um das wieder rauszubekommen, natürlich in technischen Anlagen, wie Kläranlagen beispielsweise, dass man da am Ablauf versucht, tatsächlich das Mikroplastik wieder rauszubekommen. Aber was im Boden beispielsweise drin ist oder auch in den Weltmeeren drin ist, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Dadurch, dass Plastikmüll ja nichts anderes als Substrat auch ist, lagert sich an diesem Substrat auch sehr viel organisches Material an, was dann wiederum Nahrung für ganz viele Organismen ist. Und dort siedeln sich auch sehr viele Larven an, die wichtig für das Ökosystem ist. Und mit diesem Plastikmüll nimmt man dann eben auch kleine Organismen und große Organismen aus dem System raus, die essentiell für das gesamte Nahrungsnetz sind. Deswegen sollten wir nicht anfangen zu versuchen, das, was schon da ist, irgendwo ganz schwierig wieder rauszubekommen, sondern an der Quelle anzusetzen. Das heißt, bei technischen Anlagen oder eben auch dort, wo das Plastik direkt in die Umwelt gelangt, ist es sinnvoller, das wieder rauszubekommen, als irgendwo in der Senke wie im Ozean.
Das hieße, man würde große Fabriken, aber auch zum Beispiel Waschmaschinen mit Filtern ausstatten.
Ob man Waschmaschinen mit Filtern ausstatten muss, ist eine Frage. Das Ganze geht ja sowieso in die Kläranlage und das meiste an Plastik wird im Klärschlamm natürlich gefangen und dann hängt es davon ab, was mit dem Klärschlamm passiert. Der darf ja in manchen Regionen immer noch ausgebracht werden. Und wenn man dann natürlich den Klärschlamm ausbringt, bringt man damit natürlich auch alles, was an Kunststoffabfällen mit drin ist oder kleinste Mikroplastikpartikel drin ist, in die Umwelt. Aber natürlich auch die anderen Schadstoffe, die im Klärschlamm gefangen sind. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ob das an Waschmaschinen was bringen würde. Möglicherweise an Kläranlagen abläufen, dass man damit verhindert, dass das, was an Rest an Mikroplastikpartikeln noch über die Kläranlagenabläufe in die Gewässer gelangt, dass man das da rausholt. Und natürlich, dass man keinen Klärschlamm auf Agrarflächen ausbringt.
Sie sagten gerade, wir müssen an der Quelle ansetzen. Wie genau sähe das denn aus?
Dazu gibt es natürlich keine ganz einfache Antwort, denn die Thematik Kunststoffmüll und Mikroplastik ist natürlich sehr komplex. Denn Kunststoffe werden in jedem Sektor unseres Alltags verwendet, sodass man nicht die Lösung tatsächlich haben kann. Denn auch wenn Sie bei sich zu Hause Ihre Wasserflasche auf- und zumachen, generieren Sie Mikroplastik. Wenn Sie auf Ihrem Schneidebrett, das aus Kunststoff besteht, was schneiden, ist es tatsächlich eben auch schon Mikroplastik. Das heißt, da kann man natürlich schauen, dass man umstellt auf ein Holzbrett. Dann entsteht gar kein Mikroplastik. Was den großen Plastikmüll betrifft, kann man natürlich daran ansetzen, dass es weniger To-Go-Produkte gibt, die dann unsachgemäß in die Umwelt entsorgt werden. Und dem Material sollte vielleicht eben auch ein bestimmter Wert zugewiesen werden, dass er weniger bedenkenlos in die Umwelt einfach geschmissen wird, sondern dass er tatsächlich auch wieder dorthin zurückgebracht wird, in den Recyclingstrom oder in die entsprechende Müllentsorgung. Und das wären eine der Lösungswege, die momentan eben auch diskutiert werden.
Einen gewissen Wert zusprechen heißt, die Dinge mit Pfand belegen oder was wäre Ihre Lösung?
Bei bestimmten Verpackungen macht ein Pfandsystem bestimmt Sinn, da dann die Verpackung natürlich dann auch wieder zurückgebracht werden würde. Für andere Bereiche macht es natürlich wenig Sinn, wie zum Beispiel im Schneidebrett, dass man da Pfand drauf hat. Da bedarf es natürlich auch von Materialseite andere Lösungen.
Also das heißt, wir müssen einfach auf verschiedene Produkte aus Kunststoff verzichten?
Ja, auch das ist eine Möglichkeit und die Produkte aus Kunststoff müssten auch so gestaltet sein, schon beim Design der Kunststoffe, dass falls Abrieb generiert wird, dass dann sowohl der Kunststoffpartikel an sich als auch die Abbauprodukte wie die Chemikalien, die beigemengt werden, eben keinerlei Auswirkungen auf die Umwelt oder den menschlichen Körper haben sollten.
Wir reden die ganze Zeit im Konjunktiv. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass diese Lösungen in mittlerer Zukunft kommen?
Wir arbeiten daran und nicht nur wir, sondern verschiedene Forscherinnen und Forscher arbeiten daran und ich bin relativ positiv gestimmt, dass auch die Industrie an neuen, und man sieht es ja auch schon an den ganzen Startups, die sich gerade gründen, dass nach nachhaltigeren Lösungen gesucht wird. Das heißt, auch mittelfristig und langfristig denke ich mal, dass wir auch Lösungen für dieses Problem finden werden.
Das war Professor Christian Laforsch vom Sonderforschungsbereich Mikroplastik an der Universität Bayreuth. Vielen Dank, Herr Laforsch.
Ja, gern geschehen.
Die Berge von Müll, vor allem Plastikmüll, die wir produzieren, sind ein großes Problem, das wir haben. Der Klimawandel ist ein anderes. Das Thema ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Jedenfalls spielt es politisch bei weitem nicht mehr die Rolle, die es schon einmal hatte. Um den Kampf gegen die Erderwärmung aber doch noch zu beschleunigen, findet jedes Jahr die Weltklimakonferenz statt, die sogenannte COP. Die 30. Auflage startet am 10. November im brasilianischen Belém. Die Wahl des Austragungsortes sollte ein Symbol sein. Die Klimakonferenz wird mitten im größten Regenwald der Welt stattfinden, am Amazonas, der als Ökosystem das globale Klima trägt und gleichzeitig vom Klimawandel besonders bedroht ist. Doch rund 5 Monate vor Start der COP30 kommen aus Belém vor allem chaotische Nachrichten. Für eine Umgehungsstraße muss Regenwald weichen. Es gibt nicht genug Hotels, indigene Gemeinschaften klagen über zu wenig Mitbestimmung und die Bewohner einer der größten Favelas Brasiliens mussten zusehen, wie ihr Viertel zur Müllkippe einer Großbaustelle wurden. Die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Infrastruktur durch die COP wurden sehr schnell enttäuscht. Anne Herberg war in Belém.
Edinilson Farias lebt mitten im Amazonas, dem größten Süßwassergebiet der Welt. Und er hat trotzdem kein sauberes Wasser. Stattdessen blickt er, wenn er aus seiner kleinen Holzhütte tritt, auf einen stinkenden Müllteppich, der rund um die Stege und Pfahlbauten seines Viertels Villa das Barcas in einer schlammbraunen Brühe treibt. Farias ist Vorsitzender der Anwohnervereinigung des größten Pfahlbau-Elendsviertels Lateinamerikas, der Villa das Barcas in Belém.
É um absurdo, né? E pelo século 21, a gente ainda sofre com problemas de água.
Es ist absurd. Im 21. Jahrhundert haben wir immer noch Probleme mit Wasser. Wir haben kein Trinkwasser und es gibt kein Abwassersystem. Alles fließt einfach in den Fluss. Und das in der Gastgeberstadt der Klimakonferenz, für die die Regierung Millionen von Dollar ausgibt. Aber nicht ein einziger Cent davon kommt unserer Gemeinde zugute, die direkt neben dem Zentrum liegt. Dass die Klimakonferenz am Klima-Hotspot Amazonas stattfindet, gilt vielen als symbolisch. Allerdings ist Belém auf ein derartiges Mega-Event gar nicht vorbereitet. Weder gibt es genug Hotelbetten, um die schätzungsweise 50.000 Besucher der COP zu beherbergen, was die Preise für die Unterkünfte in astronomische Höhen getrieben hat. Auch der kleine Flughafen ist für den Ansturm nicht gewappnet. Der Verkehr ist bereits ohne COP30 ein Chaos. Belém, einst als Stadt der Mangobäume bekannt, erlebt dazu einen dramatischen Verlust an Grünflächen. Nun würden für neue Umgehungsstraßen zusätzlich 100 Hektar Regenwald gefällt. Für Polemik sorgt außerdem, dass das Kongresszentrum im Parque da Cidade vom Bergbaukonzern Vale mitgebaut wird, einem der größten Umweltsünder Brasiliens.
Eddie
Nielsen zeigt auf eine Baustelle am Rande des Pfahlbautenviertels. Hier entstehe eine Abwasseranlage. Doch das Viertel selbst profitiere davon gar nicht. Vielmehr würden nun Abfälle aus dem wohlhabenden Stadtviertel nebenan und der Schutt anderer Bauprojekte in eine offene Grube gekippt. Dem widerspricht André Godinho, der Beauftragte der Stadt Belém für die COP30. Die rund 30 Bauprojekte, die für die Klimakonferenz angestoßen wurden, teils von der Stadt, teils vom Bundesland Pará oder der Nation, würden ein positives Erbe auch für die Bewohner Beléns hinterlassen. Wir sind nicht Dubai, Paris oder London. Wir sind die Amazonasstadt Belém, die seit Jahren mit großen Schwierigkeiten kämpft. Das kehren wir auch gar nicht unter den Teppich, aber wir arbeiten sehr wohl daran, diese Probleme anzugehen. Es wird in Straßen und das Abwassersystem auch in Außenbezirken von Belém investiert und es soll mehr Grünflächen geben. Tatsächlich wird derzeit überall gebaut in Belém. Die kolonialen Hallen des historischen Marktes Vero Peso werden renoviert, Straßen ausgebessert, Abwässerkanäle überbaut, Hafendocks in Flaniermeilen umgewandelt. So viel sei in der Stadt seit Jahrzehnten nicht geschehen, freut sich der Ingenieur Alessandro Araújo. Das wird der Stadt großen Nutzen bringen und das wird den Tourismus ankurbeln. Tourismus ist Geld, das wird unserer Stadt gut tun. Eddie Newsom Farias und die Anwohner der Pfahlbautensiedlung Villa das Barcas allerdings fühlen sich von diesem Fortschritt ausgeschlossen. Mit Absicht, wie sie vermuten. Das Viertel sei der Stadtregierung schon lange ein Dorn im Auge. Schließlich liege es nicht nur nahe am Zentrum, sondern auch direkt am Fluss und damit auf sehr begehrtem und sehr teurem Baugrund. Wer profitiert, das sind die wohlhabenden Viertel. Wir allerdings bekommen den Schlamm und den Dreck.
Das Amazonasgebiet ist aber nicht nur der Veranstaltungsort der nächsten Weltklimakonferenz, sondern auch Lebensraum vieler seltener Tierarten. Zum Beispiel der des Blaulatzkolibri. Er ist eigentlich in Ecuador zu Hause, aber das Haus ist ziemlich leer. Gerade mal 100 Exemplare soll es dort noch geben. Martin Schäfer ist ein deutscher Biologe und er kämpft gegen das rasante Artensterben und will den Blaulatzkolibri retten. Mithilfe seiner Naturschutzorganisation Yoko Toko kauft er deshalb Land, Mitarbeiterforsten auf und schaffen so Rückzugsräume für Arten. Dabei hilft ihm mittlerweile auch künstliche Intelligenz. Schäfer nutzt KI-Modelle, um Vögel und Frösche automatisch anhand ihrer Rufe zu erkennen. Die Daten zeigen, ob und wie schnell sich die Wälder regenerieren oder ob die Organisation ihre Arbeit anpassen muss.
Und dann entdeckt Martin Schäfer die zwei Eindringlinge. Gemächlich knabbern zwei Kühe am rauen Gras, reißen die kleinen Blätter von den knorrigen Büschen der Bergwiese hoch oben in den ecuadorianischen Anden. Die dürfen da gar nicht stehen, sagt der deutsche Biologe.
Und daher ist mir die Kuh so ein Dorn im Auge.
Denn die Kuhweiden, die damit verbundene Abholzung, all das gefährdet den Lebensraum eines Tieres, von dem nur noch rund 100 Exemplare existieren. Und zwar nur hier in den Anden im Süden Ecuadors. Der Blaulatzkolibri. Smaragdgrüner Kopf. Der Hals schimmert in dunklem Blau. Gerade mal 12 Zentimeter ist er groß. Seine Flügel schlagen etwa 50 Mal pro Sekunde. Wunderschön und bedroht zugleich. Deshalb kauft Schäfers ecuadorianische Naturschutzorganisation Rocotoco Land und forstet wieder auf. Die Mitarbeiter stammen von hier. Das hilft, auf die lokalen Bauern umzustimmen, die für Weideland lieber abholzen wollen. Es ist schon noch ein weiter Weg. Wenn es ein Bruchteil der Menschen versteht, ist das ein Erfolg. Der Lebensraum des Blaulatz-Kolibris schrumpft seit Jahren massiv. 2017 entdeckten Forscher die Art auf 3700 Metern Höhe. Die Chancen, einen dieser seltenen Vögel zu sehen, stehen mittelgut. Doch das ARD-Team hat Glück.
Aber das ist so das typische Walzgehabe.
Das ist jedenfalls gerade sein Lieblingsplatz hier.
Der Blaulatz-Kolibri, so klein er ist, spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem. Er bestäubt Pflanzen, damit sie sich vermehren und Wasser speichern, das später die Menschen brauchen. Ein Kreislauf.
Dass er hier überleben kann, das ist das, was mich glücklich macht, sozusagen. Okay, das wird von jetzt an nur noch besser. Und dadurch weiß ich, hier werden später noch mehr Kolibris leben können. Und ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass die Welt zumindest hier ein ganz kleines bisschen besser wird.
Dabei hilft bereits jetzt auch künstliche Intelligenz. Mit Hilfe von KI-Modellen will Schäfer herausfinden, wie schnell die Kolibris sich vermehren. Was ihnen hilft, was schadet. Weiter im Tiefland, dort wo das Buschland in tropischer Nebelwälder übergeht, haben Mitarbeiter deswegen Dutzende Kameras und Mikrofone im Wald angebracht, die Tag und Nacht Geräusche und Bilder aufzeichnen. Aufnahmen, die Schäfer dann von KI analysieren lässt. Die gesammelten 22.000 Stunden Material könnte er allein kaum abhören, geschweige denn die Tiere erkennen. Die KI, genau programmiert, schafft das Bild schnell und spuckt zum Geräusch den Tiernamen aus.
Das ist so eine typische Audiodatei von so 2 Minuten und daraus sind unterschiedliche Vogelarten zu hören. Die trage ich dann ein in eine Liste, dann wissen wir, dass dieses Mikrofon an dem bestimmten Ort eben genau diese Vogelarten, wie jetzt diese Ameisenbitter gerade im Hintergrund zu hören, aufgenommen hat.
Die Stiftung Rocotoco will so dokumentieren, was ihre Arbeit bringt, wie schnell sich der Wald erholt, ob Tiere zurückkommen. Oder ob sie etwas verbessern müssen, dem Artenschutz einen Wert geben. Das ist sein Ziel.
Das war eine Reportage aus Ecuador von Marie-Christine Böse und Anne Herberg. Und das war es auch für heute im Umweltmagazin Global.
Und die Moderation hatte meine SWR-Kollegin Susanne Henn.
Standpunkte.
3 Wochen nach dem Amtsantritt hat sich die schwarz-rote Koalition im Bund auf ihre Schwerpunkte für die kommenden Wochen und Monate verständigt. CDU, CSU und SPD vereinbarten beim ersten Treffen des Koalitionsausschusses ein Sofortprogramm, in dessen Mittelpunkt steht vor allem eine schnelle Stärkung der Wirtschaft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, von dem Treffen solle die Botschaft ausgehen, dass auch politisch ein Frühling ausgebrochen sei.
Von einem Stimmungsumschwung unter den Bürgern oder einer signifikanten Verbesserung wirtschaftlicher Indikatoren ist auch 7 Monate nach dem Zerfall der Ampelkoalition nichts zu sehen. Zu groß ist die Verunsicherung durch den fortschreitenden Zerfall einer regelbasierten Weltordnung. Zu groß ist auch die Skepsis, dass die Vorhaben der neuen Regierung das Zeug haben, die Risiken für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzudämmen. Und zu groß ist auch das Misstrauen, das inzwischen einem Staat entgegenschlägt, dessen Ressourcen in keinem günstigen Verhältnis mehr stehen zu den Aufgaben, die er zu bewältigen hat.
Die Badische Zeitung aus Freiburg meint dagegen, oberflächlich betrachtet mache die Regierung bisher vieles richtig.
Sie hat die Lehren aus der Ampelkoalition gezogen und zieht an einem Strang. Wenn einer der Partner dem anderen widerspricht, etwa auf dem Feld der Migration, dann geschieht das eher niederschwellig. Klug ist fraglos, den Koalitionsausschuss nicht zu einem Krisen-, sondern zu einem Steuerungsorgan zu machen. In der Ampel trat das Gremium meist zusammen, wenn die Hütte lichterloh brannte. Nun soll sie gar nicht erst Feuer fangen.
Aus Sicht der Stuttgarter Zeitung haben Union und SPD mit dem ersten Koalitionsausschuss nun gezeigt, dass sie auch willens seien, ihre Aufgaben im Inland schnell anzugehen.
Es ist richtig und wichtig, dass die Koalition nun rasch Entlastungen für die Wirtschaft beschließen will. Die Koalition zeigt fürs Erste Handlungsfähigkeit. Das ist ein guter Start. Ob Schwarz-Rot als Regierungsbündnis wirklich gut funktioniert, wird sich aber erst in den Haushaltsverhandlungen zeigen. Denn nachdem Bundeskanzler Merz und Finanzminister Lars Klingbeil bislang vor allem Geld verteilt haben, müssen sie nun beweisen, dass sie auch zum gemeinsamen Sparen in der Lage sind. Das wird erst der wirkliche Stresstest.
Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus schreibt, die Bürger wollten, dass es vorwärts oder aufwärts gehe.
Die Bewegung ist das Entscheidende. Stillstand oder Rückschritt machen uns wahnsinnig. Also haben Merz, Klingbeil und sogar Söder recht, wenn sie unbedingt und schnell etwas in Bewegung bringen wollen. Leider besteht die Gefahr, dass die Regierungsmannschaft den Mund zu voll nimmt. Und dass sie sich verzettelt. Den Wolf zu bejagen scheint ihr wichtiger zu sein als die Bildung. Zum Beispiel, schon in der Mitte des Jahres sollen wir etwas von positiven Veränderungen merken. Bis dahin sind es nur noch Wochen. Aber wenn es dann doch schon eine kleine Vor- oder Aufwärtsbewegung gegeben haben wird, werden wir vielleicht ein wenig hoffnungsvoll.
Das waren unsere Standpunkte, heute zusammengestellt von Ulrike Ufer.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump gegen fast alle Handelspartner gelten nun doch wieder, zumindest vorläufig. Das hat ein Bundesberufungsgericht entschieden. Es will den Fall erst prüfen. Aus Washington, Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat weitere Stellungnahmen angefordert. Es hat damit aber das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis könnte es zu einer Flutwelle kommen. In einem Fluss im Ort Platten haben sich Fels und Eismassen meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Schlimmstenfalls könnte das Wasser diesen Schuttkegel auf einen Schlag und brutal durchbrechen. Dann könnte es eine Flutwelle geben oder auch zusammen mit dem angehäuften Schutt wieder eine neue Geröll- oder Schlammlawine auslösen, die dann für die Dörfer weiter unten im Tal gefährlich würde. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten liegenden Nachbarorten von Platten eben eine Teilevakuierung angeordnet. Also Menschen, die in Flussnähe wohnen, die sind in Sicherheit gebracht worden. Aber was eben auch gesagt worden ist von den Experten, dieses Worst-Case-Szenario ist wohl ziemlich unwahrscheinlich.
Die Berliner Polizei hat die Besetzung eines leerstehenden Gebäudes in Kreuzberg verhindert. Rund 30 Personen sind aus einer ehemaligen Kneipe an der Ecke Reichenberger Straße, Lausitzer Straße geholt worden. Das sagte ein Sprecher dem RBB. Die Polizei habe das Gebäude dann mit 100 Einsatzkräften abgesichert. Die linke Szene-Kneipe Meuterei wurde 2021 von einem Gerichtsvollzieher geräumt. In Berlin wird heute 200 Jahre Museumsinsel gefeiert. Von Freitag bis Sonntag gibt es mehrere Veranstaltungen, darunter viele kostenlose Führungen, Workshops und Konzerte. Die Museumsinsel umfasst das alte und das neue Museum, die alte Nationalgalerie, das Bode-Museum und das derzeit wegen Renovierung geschlossene Pergamon-Museum. Seit 1999 gehört die Museumsinsel zum UNESCO-Weltkulturerbe. In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Im Spitzenspiel